Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn in dieser Folge geht es um ein ziemlich wichtiges Thema, nämlich unsere Moore. Ich muss ehrlich zugeben, bis ich mich mit dem Klimawandel auseinandergesetzt habe, waren Moore für mich maximal eine Kulisse in Gruselgeschichten, aber mehr konnte ich damit nicht wirklich verbinden. Falls es euch auch so geht, dann bleibt unbedingt dran, denn mein Gast in dieser Folge ist Stefan Stüdemann vom Verein We Want More, die sich für den Moorschutz in Deutschland einsetzen. Und er erklärt in dieser Folge, warum Moore viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben, als sie aktuell bekommen. Und ich verspreche euch, diese Folge wird eure Sicht auf Moore verändern. Und zwar nachhaltig. Aufmerksam geworden bin ich auf das Projekt übrigens durch die Hashtag Sprich mit Isla Aktion. Die Marke Isla kennt ihr vielleicht von den Isla Muss Lutschpastillen aus der Erkältungszeit. Die pushen nämlich aktuell Ideen und Projekte, die sich sozial engagieren, indem sie die Projekte dabei unterstützen, mehr Reichweite zu generieren. Und We Want More ist Teil dieser Aktion. Man kann sich aber immer noch bewerben. Und deshalb hier nochmal für alle, wenn ihr ein gemeinnütziges und nachhaltiges Projekt oder eine Idee habt, die noch mehr Reichweite gebrauchen kann, dann klickt euch mal durch zur Hashtag Sprich mit Isla Kampagne und bewerbt euch. Ich verlinke euch alle Infos dazu in der Beschreibung der Folge und in den Shownotes. Und jetzt geht's aber los mit Verquatscht und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hallo Stefan.
Hallo Marisa, grüße dich.
Ja, lass uns einmal bei den Basics anfangen. Das ist mir bei Verquatscht immer ganz wichtig, dass ich quasi alle dort abhole, wo sie sich gerade irgendwie befinden, wissensmäßig. Was genau sind denn Moore eigentlich?
Moore sind sehr viele Sachen auf einmal, deswegen ist es gar nicht so leicht zu beantworten, aber natürlich genau die richtige Fragestellung. Also Moore sind zunächst, was sie für mich sind, sind faszinierende Landschaften. Sie sind Lebensräume, die so ein bisschen das widerspiegeln, was uns, finde ich, heute im Alltag etwas verloren gegangen ist. Ein bisschen die Fantasie beflügeln, das Herz ansprechen, Emotionen ansprechen und am Ende natürlich eine fantastische Landschaft darstellen, in der man ja sich ein Stück weit auch verlieren kann. So, das sind sozusagen erstmal die emotionalen Moore. Und dann sind Moore natürlich vor allem ganz, ganz wichtige Bestandteile unserer Natur, unseres Ökosystems, aus zwei Gründen, denn einerseits sind sie dafür verantwortlich, dass wahnsinnig viele Tierarten in diesen Mooren existieren können, die tatsächlich nur dort existieren können. Sie bieten also eine wahnsinnig hohe Biodiversität. Und Moore sind auch ein großer CO2-Speicher, mithin einer der effektivsten, die wir haben. Da werden wir sicherlich auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber das alles sind Moore tatsächlich und auch noch viel, viel mehr. Aber ich sag mal, diese Sachen sind sicherlich erstmal hauptsächlich charakterisierend.
Du hast ja gerade schon angedeutet, Moore sind sehr speziell und irgendwie auch besonders. Kannst du mal erzählen, wie die entstanden sind? Warum haben die diese besonderen Eigenschaften, die sie eben haben?
Ja, Moore sind noch gar nicht so alt, wenn man jetzt mal so die Menschheitsgeschichte oder die Geschichte der Erde Revue passieren lässt. Wir sind ja so, wenn ich richtig informiert bin, so etwas über 4 Milliarden Jahre alt, unsere Kugel. Wir sind ja gerade fleißig dabei, jetzt die letzten Jahre gut zu nutzen, sie kaputt zu machen. Aber das ist eine andere Geschichte. Hat natürlich auch mit den Mooren zu tun. Und Moore gibt es tatsächlich erst so etwa seit, ja, 10.000, 12.000 Jahren. Da sind die entstanden eigentlich nach der letzten Eiszeit. Und es kommt daher, dass dort eben wahnsinnig viel Wasser natürlich verfügbar war, nachdem die Temperaturen wieder gestiegen sind nach dieser Eiszeit und sich dann vor allem daraus Moore entwickelt haben. Moore brauchen immer viel Wasser und Moore können nur da existieren, wo es einen Wasserüberschuss gibt. Und dementsprechend hat sich genau nach dieser Zeit tatsächlich erst diese Moorlandschaft herausgebildet. Da gibt es verschiedene Regionen, wenn man sich so ein bisschen Deutschland anguckt, im südlichen Raum, vor allem natürlich aus den Gletschern und den Gebirgen, den Alpen heraus. Da gab es wahnsinnig viel Eis dann was oder Schnee, was wieder zu Wasser dann geworden ist. Deswegen gab es und gibt es dort auch noch viele Moorflächen. Und an anderen Stellen dort eben, wo Wasser nicht weg konnte oder wo Wasser von unten aus dem Untergrund eben nach oben dringt. Und das sind so die klassischen zwei, sagen wir mal, Hauptarten, wo Moore entstehen oder entstanden sind. Und wie gesagt, roundabout 10.000 bis 12.000 Jahre gibt es die jetzt.
Und wir haben ja ein Problem. Wir sind nämlich in der Situation, dass 95% unserer ursprünglichen Moorflächen inzwischen ja zerstört oder trockengelegt wurden. Warum ist das so? Was machen wir denn mit den Mooren? Weil ich jetzt so als Person, die so lebt und lebt, muss sagen, ich komme jetzt relativ wenig in Kontakt mit Mooren. Wo stecken die denn überhaupt drinne? Was machen wir denn mit dieser Fläche?
Gute Frage, ja, tatsächlich. Es ist merkwürdig, die verschwinden irgendwie, obwohl keiner in den Supermarkt geht und Moore kauft, aber vielleicht indirekt ja doch. Also wir wissen ja alle inzwischen, und ich glaube, das ist ja tatsächlich eine der wenigen Erkenntnisse, die sich durchgesetzt hat, weitläufig, dass eben in der Blumenerde bis vor einiger Zeit noch hauptsächlich Torfe steckten, und diese Torfe werden eben aus den Mooren abgebaut. Das war tatsächlich einer der Treiber für Moorraubbau, aber natürlich nicht der einzige. Es ging schlichtweg auch um Landgewinnung. Es wurden Flächen trockengelegt. Man kennt so diese alten Erzählungen aus dem 17., 18. Jahrhundert, wenn dann irgendwo Fläche urbar gemacht wurde. Und mit urbar meinte man tatsächlich meistens dann trockengelegt. Und da hört man dann schon heraus, dass es vorher dort nass war. Und das waren dann höchstwahrscheinlich Moorflächen oder Sumpfflächen, die dann getrockengelegt worden sind, schlichtweg zur Ansiedlung von Menschen, aber natürlich auch, und das zieht sich bis heute durch, zur landwirtschaftlichen Nutzung. Und diese Flächen sind dann eben umgenutzt worden. Man braucht dann trockene Flächen dafür, das ist klar. Und dann hat man sie eben trockengelegt in dem Zuge. Und ansonsten sind es einfach versiegelte Flächen, die heute für alles Mögliche genutzt werden. Insofern, ja, es ist leider so, du hast es angesprochen, 95% auf Deutschland bezogen sind tatsächlich vernichtet, was eine horrible Zahl ist, wenn man sich das vorstellt, was wir da also an Moorflächen hatten bis vor wenigen 100 Jahren und wie viel wir originär jetzt in Deutschland, weltweit sieht es ein kleines bisschen besser aus, aber auch kein Grund zum Jubeln, zerstört haben. Und das ist die bittere Erkenntnis tatsächlich, und dagegen muss aus unserer Sicht was getan werden.
Aber warum wurden denn diese ganzen Flächen sozusagen ja, trockengelegt oder eben anderweitig genutzt und man hat sie nicht einfach, also das Moor quasi Moor sein lassen? Was zeichnet denn so ein Moor von den Eigenschaften her aus? Bekommt man da eine besonders gute Ernte, wenn man das dann trockenlegt und als Ackerfläche nimmt?
Es hat verschiedene Beweggründe. Also natürlich ist es einerseits so, dass es in Teilen eben genau die Fläche war, die keiner haben wollte, und man dann entsprechend Leute, Menschen angesiedelt hat, die sozusagen woanders keinen Platz gefunden haben. Das spielt sicherlich eine Rolle. Ansonsten waren es einfach Flächen, die irgendwie nicht so richtig jemandem gehörten, weil sie auch keiner haben wollte. Da ist es natürlich einfacher, die dann zu nutzen und auch trocken zu legen. Wie gesagt, dann der Abbau von Torf hat auch eine große Rolle gespielt, auch tatsächlich bis vor gar nicht allzu langer Zeit wurde es noch sehr intensiv genutzt. Torf nutzte man auch als Brennstoff zum Beispiel. Und dann ist es eben auch so, dass diese Böden natürlich sehr nährstoffreich sind durch die Vielfalt an Biomasse, die dort existiert. Und auch dafür natürlich zumindest in den ersten Jahren sicherlich einen gewissen landwirtschaftlichen Ertrag versprach, den man dann nutzen wollte. Ja, also es ist so eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Sicherlich haben sich Menschen, wenn sie die Wahl hatten zwischen einer Fläche, die bereits urbar war, und einer Moorfläche, eher für die einfachere Variante entschieden. Aber oftmals ging das eben nicht. Und wir sind ja nun gerade in Europa doch flächenmäßig recht begrenzt. Also da ergab so das eine das andere. Und deswegen haben wir vor allem hier in unserer sehr stark urbanisierten Mitte Europas eben diese Vielzahl an Flächen zerstört, um sie eben anderweitig zu nutzen.
Ich habe das eingangs in der Moderation schon mal angedeutet. Moore sind mir persönlich so das erste Mal richtig aktiv begegnet, als ich mich mit dem Klimawandel und seinen Folgen so auseinandergesetzt habe, weil da so dieses Thema CO2-Senken aufkam und Moore da eben in diesem Kontext genannt wurden. Denn Moore sind eben CO2-Senken, das hast du ja auch schon angedeutet. Das heißt, sie nehmen extrem viel CO2 auf und speichern es über lange Zeit. Und ja, ich war total geflasht, als ich im Endeffekt die Dimension von dem begriffen habe, was Moore so leisten können. Deswegen kannst du vielleicht einmal die Zuhörenden mitnehmen. Welches Potenzial steckt denn in Sachen, ja, ich sag mal, Klimawandel, Prävention vielleicht oder irgendwie Rettung, in den Mooren?
Gerne. Also es gibt tatsächlich gute Gründe, Moore wieder zu renaturieren. Das ist ja auch das, was wir als Vereinsziel hochhalten und natürlich auch betreiben. Es gibt ein paar Zahlen, die sind sehr eindrucksvoll. Du hast es schon gesagt und du kennst sie dann vermutlich auch. Also wenn man sich mal anschaut, Moore sind etwa 3% der Fläche weltweit. Also das wird durch Moore abgedeckt. Sie speichern aber eben doppelt so viel CO2 wie alle Wälder weltweit, obwohl Wälder etwa ein Drittel der globalen Oberfläche ausmachen. Also diese Dimension, diese Verhältnismäßigkeit muss man sich mal vorstellen, weil wir alle ja schon wissen oder immer wieder hören, dass Wälder eben sehr, sehr sinnvoll sind und natürlich auch wichtig für das Thema CO2-Speicherung. Aber der Hebel bei Mooren ist unfassbar viel größer bei viel, viel kleinerer Gesamtfläche. Und deswegen ist es einfach so wichtig und so elementar, unabhängig von den anderen positiven Eigenschaften der Moore, dass wir diese Moore wieder renaturieren und natürlich auch die noch intakten Moore eben nicht weiter zerstören, sprich trockenlegen, weil sie eben unglaublich viel CO2 speichern und das auch immer wieder tun. Also das heißt, Jahr für Jahr nehmen sie mehr CO2 aus der Umluft heraus und speichern das und geben es eben auch nicht mehr ab. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft der Moore. Und das machen sie halt unfassbar gut. Also sie sind CO2-Speicher-Weltmeister. Ja, das macht ihnen keiner nach.
Jetzt habt ihr euch ja als Verein den Moorschutz auf die Fahne geschrieben. Du hast eben schon so ein bisschen Renaturierung in den Raum geworfen. Was könnt ihr denn effektiv für die Moore tun? Weil wenn man irgendwie hört, 95% sind schon irgendwie verloren, klingt jetzt eher so ein bisschen, als wäre da schon nicht mehr so viel zu retten, sage ich mal.
Ja, tatsächlich, wenn man sich sozusagen die aktuelle Situation anschaut, kann man zwei Dinge tun. Man kann in die Ecke gehen und weinen oder man kann versuchen, was irgend geht, zu tun. Wir haben uns für Letzteres entschieden. Denn ein bisschen was geht immer, natürlich. Also es gibt sozusagen zwei Arten von Moorflächen, die wir im Visier haben, oder genauer gesagt eigentlich drei. Die eine ist die Fläche, die irreversibel zerstört ist, wo vielleicht Gebäude drauf gebaut sind, die andere Nutzung haben, wo die Oberflächen versiegelt sind. Da kommt man schlichtweg nicht mehr ran. Wir können ja unsere Industrialisierung an der Stelle auch schwerlings zurückdrehen. Aber es gibt eben zwei weitere Flächen und die gucken wir uns dann sehr, sehr genau an. Das ist die notleidende Moorfläche, die eben ja dabei ist zu vertrocknen oder trockengelegt zu werden. Da versuchen wir natürlich gegenzusteuern. Und dann gibt es schlichtweg auch noch intakte Moore. Man glaubt es kaum. Heute in Deutschland primär in den Naturschutzgebieten zu finden. Und da geht es dann natürlich darum, sozusagen dort Unterstützungsmaßnahmen zu betreiben, dass auch ja keiner auf die Idee kommen würde, diese Flächen irgendwann mal anderweitig zu nutzen oder in trocken zu legen. Also das sind die beiden Hauptschlagrichtungen und primär beschäftigen uns wir derzeit tatsächlich mit dem Thema Renaturierung. Das heißt, dort, wo mal Moore existierten und auch nur dort kann man eben Moore wiederherstellen. Da setzen wir an und versuchen eben durch Maßnahmen, geeignete Maßnahmen, diese Moore wiederherzustellen. Das ist ein langer, langer Prozess.
Jetzt muss ich mal ganz blöd nachfragen. Wenn du erzählst, irgendwie ein Teil der Moore, der liegt quasi im Sterben, sage ich jetzt mal, ja, und es quasi droht quasi auszutrocknen, dann stelle ich mir vor, ihr geht dann dahin und ihr schüttet dann da ordentlich viel Wasser drauf, damit es wieder total feucht wird. Aber so einfach kann es ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Wie funktioniert denn so eine Renaturierung?
Ja, unter uns Moorfreaks sagt man immer, Moor muss nass. Das ist sozusagen schon die ganze Wahrheit dabei. Aber die Frage ist, wie kommt es nass dahin und wie dauerhaft kommt es dahin? Also grundsätzlich ist es so, dass Moore nur dort natürlich wiederhergestellt werden können, wo es mal Moore gab. Moore können nicht überall existieren. Man kann auch nicht einfach ein Moor planen an der Fläche, wo es niemals ein Moor gab. Also das ist sozusagen die Grundlage. Da hat uns die Natur natürlich Einschränkungen mitgegeben. Und wir gucken uns erstmal die Flächen an, wo es bereits Moore gab oder noch gibt, die aber größtenteils kaputt sind. Und der Mensch hat ja dann Folgendes gemacht. Er hat diesen Wasserhaushalt der Moore zerstört oder gestört, indem er das Wasser dort weggeleitet hat. Man muss sich vorstellen, die meisten Moore in unserer Region, sind Moore, wo das Wasser von unten kommt. Das heißt, es sind Niedermoore. Und die werden durch ständigen Nachfluss von Wasser aus dem Untergrund gespeist. Und der Mensch hat letztendlich dafür gesorgt, dass diese Wassermengen abgeleitet werden und darüber die Moore trocknen. Das heißt, er hat eben Entwässerungsgräben im weitesten Sinne gebuddelt und geschaut, Wasser, geh weg. So. Und das versuchen wir umzukehren, diesen Prozess. Die Natur macht dann eigentlich den Rest für uns. Das ist das Charmante dabei. Also wir müssen nur schauen, wo sind denn diese Wasserhaushalte noch intakt und wo müssen wir letztendlich dafür sorgen, dass das Wasser dort wieder bleibt. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen auch das Geheimrezept. Hört es jetzt einfach an, ist aber natürlich super schwer, weil du musst quasi Geologe sein, musst in die Untergründe gucken, musst verstehen, wie sind die Wasserflüsse, wie sind die umgebenden Bodeneigenschaften, was passiert denn eigentlich, wenn das Wasser dahin zurückkehrt und dann auch da bleiben soll? Das sind ganz, ganz viele Parameter, die dann da eine Rolle spielen. Aber im Grundsatz ist es so, dass wir einfach diesen Prozess den Menschen seinerzeit gemacht haben, nämlich versucht haben, das Wasser da wegzukriegen, wieder zurückdrehen. Und das passiert durch verschiedene Maßnahmen, primär aber dadurch, dass man eben zum Beispiel diese Entwässerungssysteme wieder auffüllt. Und dann letztendlich abwarten muss, dass die Natur ihren Teil dazu beiträgt. Man unterstützt es eine Zeit lang auch, indem man Wasser zuführt. Ja, das geht und es macht auch Sinn. Aber wie gesagt, du kannst eben nicht dort, wo es keine Moore gab, Moore entstehen lassen. Das geht wiederum auch nicht. Das heißt, du bist schon auf eine gewisse Grundvorbereitung durch die Natur angewiesen. Und wir können da nicht einfach sozusagen beliebig Landschaftsdesign betreiben. Das wäre schön. Manchmal. Andererseits vielleicht auch ein bisschen spooky, die Vorstellung. Also insofern fokussieren wir darauf zu schauen, dass Wasser wieder in die Moore reinkommt, auf natürlichem Wege, wie es bis vor 200, 300 Jahren passiert ist, bevor der Mensch eben diese Flächen trockengelegt hat. Das ist eigentlich die große Kunst dabei und deswegen auch eigentlich kein Geheimnis.
Und welches Potenzial liegt denn in dieser Renaturierung von Flächen? Also wie viele Moore kann man damit überhaupt potenziell retten, die irgendwie noch, sag ich mal, zu retten sind?
Das ist eine gute Frage. Das wissen wir auch nicht. Also es gibt natürlich, sagen wir mal, verschiedene Erhebungen darüber. Es fängt eigentlich schon damit an, dass wir nach wie vor nicht genau wissen, wie denn überhaupt, also wie viele Moorflächen tatsächlich konkret existieren. Für Deutschland ist es relativ gut kartografiert. Weltweit gesehen wird die Datenlage da schon ein bisschen dünner. Also man weiß bis heute nicht genau, wie viele Moorflächen gibt es eigentlich, also bestehende wohlgemerkt, da reden wir noch gar nicht von denen, die bereits zerstört worden sind. Da tut man sich dann ein bisschen schwerer. Potenzial ist da, sicherlich. Ich habe es gerade vorhin angesprochen, in Deutschland, aufgrund dieser wahnsinnigen Zahl von 95% zerstörter Moore, haben wir hier, sagen wir mal, eine sehr schlechte Ausgangssituation, um mal ehrlich zu sein. Das heißt, das Upgrade-Potenzial hier ist bescheiden. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was wir nutzen müssen. Und es bringt Effekte, ja. Also wir können auch in Deutschland über die Renaturierung vorhandener Flächen einiges dazu beitragen, dass Moore an sich CO2 speichern und auch, und das wird oft gar nicht so sehr gesehen, auch zur Abkühlung des Klimas, also der Umgebungstemperatur beitragen. Gibt da verschiedene Studien zu. Man geht davon aus, dass Moore etwa in den letzten Jahrtausenden seit ihrer Entstehung circa 0,6 Grad zur Abkühlung des Klimas beigetragen. Was ja jetzt nicht so ein schlechter Wert ist, wenn wir mal immer überlegen, wir reden über 2 oder 3 Grad plus die nächsten 100 Jahre, dann sind 0,6 Grad schon eine Hausnummer an der Stelle. Ja, also meint, wir wollen alles dafür tun, weil wir an den Effekt glauben, der ist auch da, aber es ist natürlich etwas, sagen wir mal, bescheidener, weil wir werden diese 95% zerstörten Moore in unserer, vor allem auf Deutschland bezogenen Situation kaum wieder in Gänze herstellen können. Schlichtweg, weil diese Flächen anderweitig genutzt werden und zwar so genutzt werden, dass wir an die nicht mehr rankommen. Das ist leider die traurige Wahrheit, aber es gibt eben Flächen und wir werden ja das weiter betreiben. Und wenn man dann, sagen wir mal, die Klimaziele im Auge hat, die wir verfolgen müssen, laut allem, was wir heute wissen, dann führt auch gar kein Weg daran vorbei, die Potenziale der Moore dafür mitzunutzen. Das ist ein wichtiger Baustein für die Gesamtentwicklung.
Ja, neben der konkreten Arbeit am Moor macht ihr ja auch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit und ihr arbeitet da unter anderem auch mit Kindern zusammen, zum Beispiel in euren Moorcamps. Was macht ihr denn da?
Genau, also Moorcamp ist etwas, wo man sich ja verschiedene Sachen darunter vorstellen kann. Primär sind sie genau das, was man schon denkt, was sie sind, nämlich sind Camps in den Mooren. Und wie du sagst, Aufklärung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres Vereinsdaseins. Denn das eine ist ja, Dinge zu tun. Das andere ist, Leute darüber zu informieren, was für wichtige Dinge getan werden müssen. Und da sozusagen an die Gemeinschaft zu appellieren und mitzuhelfen. So. Und da ist natürlich Aufklärung der beste Weg dahin. Und da beginnen wir idealerweise bei den Jüngsten. Und dann macht es auch noch Spaß. Das ist das Tolle dabei. Gibt ja heute den einen oder anderen, der die Natur nicht mehr ganz so gut kennt, muss man ja auch sagen. Wir sind ja oft auch Stadtkinder heute. Und da ist es natürlich auch schön, wenn man mal guckt, wie sind denn die Zusammenhänge? Was heißt es denn, in der Natur zu sein? Und da wir nicht mehr ganz so viele unberührte Flächen haben und diese Moore tatsächlich immer noch die weitgehend unzerstörtesten Landschaften sind, sofern sie dann noch Moore sind, ist das natürlich immer ein tolles Erlebnis für Kinder. Und in den Moorcamps ist es tatsächlich so, dass dann wir dort eben Renaturierungsarbeiten mit den Kindern durchführen, nicht nur, aber auch. Wir zeigen also, was passieren muss, um eben so Moore wieder in Gang zu bringen. Wir nehmen Schuppen in die Hand, wir buddeln ehemalige Entwässerungsgräben zu, wir machen andere Dinge, wir setzen verschiedene Polder für Wasserumleitung etc. Und wir haben halt auch eine Menge Spaß da, weil es geht einfach darum, die Natur zu erleben und dann am Ende des Tages zwar kaputt zu sein, aber zu sagen, ich habe was geschafft und das kann ich auch erzählen und stolz darauf sein, einen Teil sozusagen der Naturrettung gemacht zu haben. Das ist die Grundidee dahinter. Und dann versuchen wir natürlich auch über die Moorcamps hinaus eben in Schulen und andere Institutionen reinzugehen, Angebote zu machen, um eben über diese Situation aufzuklären, weil es ist immer noch nicht so, dass es viele wissen oder eben noch nicht alle wissen, wie wichtig einfach diese Arbeit ist und wie wichtig die Renaturierung und Wiederherstellung der Moore tatsächlich ist, was sie für uns erreichen kann. Und das versuchen wir darüber ein Stück weit zu vermitteln und am Ende auch die Faszination für Moore zu wecken. Also das ist ja, auch wenn ich von etwas fasziniert bin oder etwas positiv mit etwas verbinde und da Emotionen für habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch einfach höher, dass ich mich da irgendwo engagiere. Das liegt nahe.
Das stimmt. Ich hatte vor ein paar Monaten mal ein Interview mit jemandem hier aus dem Wildpark und der hat gesagt, der macht auch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit mit Kindern und so. Und der hat halt gesagt, naja, die Kinder können halt auch nur das schützen, was sie kennen. Und die meisten, die kennen gar nichts mehr, was sozusagen hier bei uns im Wildpark sprießt und wächst. Und deswegen hat er gesagt, wir müssen denen erstmal beibringen, was es gibt. Und dann können wir da ansetzen, das zu schützen. Also ein bisschen ein ähnlicher Ansatz, sag ich mal.
Absolut, ja.
Ja, jetzt seid ihr ja Teil der Sprich mit Isla-Kampagne. Auch eine Maßnahme, die natürlich Öffentlichkeit für das herstellt, was ihr macht und für das, was euch am Herzen liegt. Was bedeutet das denn für euch und eure Arbeit?
Also mit Isla haben wir einen Partner, der dafür sorgt, dass wir quasi eine Stimme haben, die einfach noch eine größere Reichweite bekommt. Ja. Wie ich eben sagte, es bringt ja nichts, wenn du zwar Dinge machst, aber in irgendeiner Form auch keine Öffentlichkeit damit erreicht, weil wir brauchen Unterstützung immer und zu jeder Zeit. Und da ist natürlich toll, wenn wir dann jemanden haben wie die Initiative mit Isla, die uns eine Stimme gibt und die dafür sorgt, dass das, was wir tun, einer noch breiteren und durch uns vielleicht direkt nicht erreichbaren Zielgruppe zur Kenntnis gegeben wird. Ich meine, heute, wir wissen, wie Reichweite funktioniert und es kann nie genug sein. Und man muss eben in dieser täglichen Wettbewerbssituation um Aufmerksamkeit dann ja starke Partner haben, die einem da ein bisschen helfen, das zu tun. Und da sind wir halt sehr dankbar und haben mit Isla dann einen tollen Partner gefunden, der uns das möglich macht. Und das ja wissen wir sehr zu schätzen und werden das sicherlich auch fortführen, diese Kooperation.
Lass uns zum Abschluss nochmal darauf schauen, was können denn eigentlich ja, die einzelnen Personen, die jetzt vielleicht dir gerade zugehört haben und sich denken, oh Mist, was kann ich denn eigentlich machen, um irgendwie was fürs Moor zu tun? Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Was sind denn so deine Tipps? Was können diese Leute tun, wenn sie sagen, ey, ich möchte jetzt irgendwie auch die Moore schützen, weil ich merke, das ist ein wichtiges Thema, das es zu unterstützen gilt?
Also Punkt eins wäre zum Beispiel, sich tolle Podcasts anzuhören, die sich um Aufklärung über Moore kümmern, zum Beispiel Verquatscht, kann ich sehr empfehlen an der Stelle. Natürlich sich zu informieren, diese Informationen zu verstehen. Wie gesagt, wir haben ja über die Wirkmächtigkeit der Moore gesprochen. Was können sie für uns eigentlich tun? Sie sind fantastische Partner bei der Klimarettung, so muss man es sagen, diese Informationen erstmal zu streuen, das ist der erste Punkt, den wirklich jeder machen kann. Der zweite Punkt ist, ganz banale Dinge zu schauen, dass ich selber nicht dafür verantwortlich bin, noch mehr Moore zu zerstören. Das heißt, wenn ich dann immer noch irgendwo im Supermarkt die Blumenerde kaufe und da steht nicht torffrei drauf, dann Finger weg. Und der nächste Punkt ist natürlich dann, Initiativen zu unterstützen, die sich um Moorrenaturierung kümmern. Das kann unser Verein sein, da gibt es aber auch diverse andere. Es gibt auch natürlich wissenschaftliche Institutionen, die sich sehr stark im Forschungsbereich dem Thema widmen, zum Beispiel das Greifswalder Moorzentrum, die Sykow-Stiftung, mit denen wir auch kooperieren, dort einfach mal sich umschauen, vielleicht einen Kontakt aufnehmen oder natürlich auch eine Spende dort hinterlassen. Das hilft alles. Und am Ende ist ein Punkt noch sehr, sehr wichtig, und das ist etwas, wo wir sehr appellieren, wenn die Leute Kenntnis erlangen von Moorflächen in der Umgebung und vielleicht auch was hören, wo sie sagen, naja, guck mal, da wird jetzt irgendwie ein Moor trockengelegt, was ja heute immer noch passiert. Jeden Tag aufs Neue verschwinden mehrere Hektar Moor. Also es ist nicht so, dass wir schlauer geworden sind. Dann vielleicht mal sich zu informieren, zu sagen, wer ist denn dafür verantwortlich? Wem gehört denn das? Und dann eben Vereine wie uns oder eben andere Initiativen, die sich da um Moorrettung kümmern, ansprechen und sagen, sag mal, wisst ihr eigentlich schon, was da los ist? So, und dann kann man schauen, ob man da vielleicht wirklich konkret eingreift, hilft, andere Lösungen findet, weil am Ende ist es ja ein Verdrängungswettbewerb, den wir da haben. Die Menschen machen das ja nicht aus Bosheit, sondern weil sie mit der Fläche irgendwas machen wollen. Und unser Ziel ist es dann immer in den Dialog zu gehen mit den Menschen vor Ort, die da für verantwortlich sind, um zu schauen, gibt es gegebenenfalls alternative Lösungen, wie finanzieren wir die und so weiter. Also das sind dann Dinge, wo wir dann gerne in den Dialog gehen, weil darum geht es am Ende. Wir müssen mit allen sprechen und wir haben ein Ziel, das ist die Erhaltung unserer Umwelt, und dem versuchen wir halt dort bestmöglich gerecht zu werden.
Stefan, vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Wort zum Schluss. Ich verlinke auf jeden Fall alle Infos zu We Want More unten in der Beschreibung der Folge und auch in den Shownotes, sodass die Leute dann zu euch finden, wenn sie vielleicht von so einem Projekt etwas hören und das eben melden wollen und vielleicht auch selber nicht wissen, auf wen muss ich da eigentlich zugehen. Ihr habt damit ja Erfahrung. Insofern vielen Dank für deinen wichtigen Input und dass du heute hier zu Gast warst.
Vielen Dank.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.